dieser Gott ist mit mir. Ich verstehe es zwar nicht, aber ich darf mich ihm anvertrauen und sagen, hey, ich habe keine Ahnung, ich blick's nicht, aber ich will trotzdem darauf vertrauen, dass du dabei bist und weißt, wie es mir geht und mir für die nächsten Schritte genug Kraft gibst.
Der Flügelverleih. Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir.
Unser heutiger Gast entdeckte schon früh seine Leidenschaft für Musik. Und dieser Leidenschaft ist er bis heute treu geblieben. Als Songschreiber hat er im Laufe der Zeit viele Lieder erdacht, von denen zahlreiche Eingang auf Musikalben oder Liederbücher, wie zum Beispiel Feiert Jesus, gefunden haben. Auch mit anderen Künstlern der konfessionellen Musikszene arbeitet er eng zusammen. Nennen könnte man die Outbreak Band, Albert Frey, Chris Lass, Bastian Benoa oder Mia Friesen und viele, viele mehr. Inzwischen tritt er auch als Solokünstler in Erscheinung und hat gerade sein zweites Album mit dem Titel Bergeversetzer vorgelegt. Doch sein Herz schlägt nicht nur für Musik, sondern auch für Kinder. Was es mit all dem auf sich hat, darüber wollen wir mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Sam Samba.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns auch sehr und wir sage ich ganz bewusst, denn ich bin nicht alleine, sondern ich habe heute eine ganz besondere Kollegin mit im Flügelverleih, das ist die Wenke Bates. Wenke, die schon seit vielen Jahren auch im Verlag arbeitet und viel mit Musik zu tun hat, auch schon viel, viel, viel gehört und gesehen hat. Und umso schöner ist das, Wenke, dass du heute mal Teil dieser Runde bist. Herzlich willkommen auch an dich.
Dankeschön, hallo. Und ich steige gleich ein, Sam. Und zwar habe ich auf deiner Homepage gelesen, dass da steht, dass ihr zu Hause viel gesungen habt. Ich habe nachgedacht, wie haben wir bei uns zu Hause gesungen? Und das war an Heiligabend. Da haben wir dann ganz klassisch Weihnachtslieder um den Weihnachtsbaum gesungen. Wie muss ich mir das bei euch vorstellen?
Ja, also das war bei uns wirklich so fast schon wie eine vierte Mahlzeit am Tag. Ne? Frühstück, Mittagessen, Abendessen und dann gehört halt Singen danach auch noch dazu. Nee, aber das war wirklich so, dass wir schon relativ früh in der Kindheit gab es da schon so Gesangsabende. Veille de Prière, also eigentlich stand das Gebet im Vordergrund, wo man den ganzen Abend lang sich auch mit Freunden getroffen hat und für ein Thema gebetet hat und dann gehörte auch die Musik dazu. Und mir war dann immer dieser Musikteil, der mir am liebsten war. Ich bin bei den Gebeten meistens eingeschlafen irgendwann, weil die dann auch manchmal ein bisschen länger gingen. Aber das war echt so, dass man dann wirklich die ganze Nacht über, also bis tief in die Nacht, lang nach Mitternacht dann da gesungen hat. Und es ging dann um Lobpreis, also wirklich Gott die Ehre geben in Liedern. Und das hat sich dann auch in den Alltag übertragen, dass man manchmal, wenn einer ein Lied anstimmt, sei es meine Mutter oder meine Schwester, mein Bruder, alle auf einmal einsteigen und dann in mehreren Stimmen dann da den Chorus oder was auch immer dann mitsingen. Also Musik und Lieder singen gehörte eigentlich von Anfang an mit dazu. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es irgendwie mal anders gewesen ist.
Du hast dem Ganzen einen französischen Namen gerade gegeben. Das heißt, ihr habt auf Französisch gesungen oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, auch das ist, also wir haben zu Hause drei Sprachen gesprochen, Französisch, Deutsch und dann Lingala. Das ist eine Sprache, die im Kongo gesprochen wird, Demokratische Republik Kongo. Und da haben wir wirklich, ich überlege gerade, was wir mehr gesungen haben, aber ich würde sagen, die ganzen Lobpreislieder, mit denen ich am Anfang in Kontakt gekommen bin, als ich kleiner war, das waren vor allem Songs aus dem Kongo und kongolesische Künstler, aber auch dann bald schon die ganzen, ich sag mal, die ganze Albert Frey, den ganzen Songkatalog von Albert Frey ungefähr, der wurde bei uns dann in der Gemeinde auch gesungen. Und so war beides dabei, ne? Also Deutsch, Englisch auch natürlich, ja, das war auch dabei, aber vor allem Französisch, würde ich sagen. Französisch am Anfang und dann irgendwann auch Deutsch, ja. Von den Liedern, von der Sprache, was wir gesprochen hatten, da hat mein Vater früh darauf geachtet, hey, ihr müsst Deutsch lernen und da war Deutsch von Anfang an, Muttersprache. Oder Vatersprache?
Ja, interessant, dass man Muttersprache eigentlich sagt. Ja, ne? Das ist ja auch schon wieder, eigentlich so in den Zeiten, in denen wir leben, ist das ja auch ein Wort, könnte ich mir vorstellen, was manche Leute am liebsten auf dem Index stellen würden. Ne? Muttersprache. Das heißt, aufgewachsen bist du in Deutschland.
Ja, richtig.
Schon, also du hast so an Kongo, also du hast selber im Kongo nie gelebt oder doch?
Nee, tatsächlich, genau richtig. Also ich habe nie im Kongo gelebt. Ich war einmal da war ich zwei. Meine Eltern sind 78, 79 rum hier nach Deutschland gekommen zum Studieren und wollten eigentlich wieder zurück, aber dachten, na, Zukunftsperspektive hier in Deutschland eigentlich besser. Und dann sind sie hier geblieben, also haben Arbeit gefunden hier und sind dann hier geblieben. Und ich bin geboren in Witzenhausen. Kennt ihr das?
Nein.
Nee, okay, das ist kein Witz wirklich, das gibt's wirklich, das ist so zwischen Göttingen und Kassel, aber noch in Hessen und da bin ich auch nur aufgewachsen, nur geboren, aufgewachsen bin ich eigentlich im Westerwald da in der Nähe von Neuwied, Montabaur da, ne? Genau, in Freirachdorf, ein ganz kleines Dorf und Tierdorf.
Okay.
Also ich muss da nochmal nachhaken, ihr habt jeden Tag, habt ihr jeden Abend so eine Art Hausgottesdienst veranstaltet oder war das dann einmal die Woche?
Nee, also das war nicht jeden Tag, das war kam immer wieder. Also
immer
wenn man
sieht,
genau, das war nicht so, dass man sagt, okay, jetzt jede Woche muss jetzt da irgendwie so ein Abend stattfinden. Aber was regelmäßig einfach dazugehörte, ist, dass man zum Beispiel abends vorm ins Bett gehen zum Beispiel dann einfach dann noch gesungen hat. Ne? Dann wurde dann irgendein Song dann ausgepackt und den hat man dann gesungen. Das war jetzt auch nicht regelmäßig, dass man sagt, es war jetzt jeden Tag und musste jetzt sein, irgendwie nur so als Tagesordnungspunkt, jetzt wird gesungen. Aber das hat sich irgendwie natürlich dann immer so ergeben. Ja.
Und wann ging das los, dass du selber angefangen hast, dir Musik auszudenken?
Mhm. Das war, wie alt war ich denn da? Also ich kann mich noch an den ersten Song erinnern, da muss ich wahrscheinlich so 6, 7 vielleicht älter, sowas um den Dreh gewesen sein, vielleicht ein bisschen älter. Und zwar habe ich dann mit meinem Bruder den Mayonnaise-Blues geschrieben. Also,
das ist sehr lustig.
Ja, ja. Also ich habe relativ früh eine gewisse Affinität zu Mayonnaise entwickelt, weil einfach ich alles, jedes Essen getoppt habe mit Mayonnaise. Und dann muss ich da natürlich auch irgendwie ein Lied drüber schreiben. Und dann, ja, also das ist jetzt natürlich kein großes Meisterwerk, aber da war einfach irgendwie schon was da, wo ich sagte, ich singe jetzt den Mayonnaise-Blues. Ja, das ist der Clou. Ja,
okay. Das sollte man mal Korn,
ja,
oder?
Ja, nee, nee.
Aber wirklich.
Die Strophen erspare ich euch mal.
Und von der Mayonnaise bist du ja dann irgendwann zum christlichen Liedgut übergewechselt. Wann war das so? Kannst du das einordnen, wann das losging?
Ja, ich würde sagen, ich hatte, wir waren eine Zeit lang in Bonn in der Baptistengemeinde in Bonn, in der EFG. Und da hatte ich einen Pastor, auch eine Jugendleiterin, die haben mich da schon so ein bisschen gefördert. Die haben gehört, ja, ich interessiere mich so für Musik und so. Und dann habe ich zu der Zeit angefangen, da war ich so wahrscheinlich so 12, 13, vielleicht auch ein bisschen älter, das war dann so mit 15, 16, als so wirklich Songs entstanden, die ich dann auch in der Gemeinde gespielt habe. Und ich hatte da so eine kleine Combo, die hieß Sam and Friends. Und da habe ich dann Songs gespielt, die, ich weiß jetzt nicht, ob unbedingt gemeindetauglich, aber zumindest hatten sie einen christlichen Inhalt. Gemeindetauglich ist ja so ein bisschen immer so eine Frage, ne? Also ist der Song leicht mitsingbar? Wie kommt der an und so? Und ich hatte da auch einen sehr krassen Kritiker, das ist mein Bruder. Der hat mir dann auch immer ganz klar gesagt, ja, das ist gut, nee, das kannst du nicht gebrauchen. Und ja, die Leute braucht man, ne? Um so ein bisschen auch besser zu werden einfach in dem, was man tut, die einem auch ganz klar die Meinung sagen, wo man dann auch nicht unbedingt heulend dann aus dem Zimmer läuft. Wobei das manchmal dann ja vielleicht doch passiert ist, weil ich sage, oh, das ist mein bester Song, so mit 14, 15, keine Ahnung. Ja, das hat man ja manchmal so ein bisschen eine falsche Vorstellung von dem, oder vielleicht verzerrte Vorstellungen von dem, was vielleicht bei anderen gut ankommt und denkt so, das, was ich geschaffen habe, ist jetzt so der nächste Hit, so ein bisschen. Ne?
Aber wie kam es denn dazu, dass du gemerkt hast, du kannst auch so die Gruppen begeistern? Ja. Ne? Es gibt ja Künstler, die haben eher so Vortragslieder oder drücken sich aus in ihrem eigenen, was sie sind und wer sie sind, aber du hast ja tatsächlich ein Herz für das, was man mitsingen kann, wo man auch gemeinsam Gott die Ehre gibt. Wie kam das so?
Also ich habe auch viele Vortragsstücke geschrieben, aber von Anfang an war es so, dass ich gemerkt habe, Songs, die man gemeinsam in so einer Gruppe singt, die entwickeln eine ganz andere Dynamik. Da habe ich mich immer am wohlsten gefühlt und das war für mich irgendwie so die logische Konsequenz, dass ich dann sagte, okay, ich will jetzt hier mal einen Song schreiben, für die Gemeinde, sei es dann vielleicht ein Thema, das anstand, vielleicht eine Gemeindefreizeit oder so, wo ich sagte, okay, wir brauchen einen Motto-Song und da sollten natürlich alle zusammen singen und dann, ne, für solche Anlässe dann einen Song schreiben. Also gar nicht mit dem Blick, oh ja, ich schreibe jetzt den nächsten Worship-Hit oder so, nee, aber einfach lokal zu gucken, was wird gerade gebraucht und dafür dann zu schreiben. Und das hat mich dann, da war ich dann Feuer und Flamme, weil ich gemerkt habe, okay, es kommt an. Das ist ja dann auch so dieser, der Feedback-Mechanismus, wenn man dann merkt, okay, das kommt an, dann macht man natürlich auch weiter, ne, wenn man da irgendwie dieses positive Feedback kriegt. Ja, und so hat sich das dann peu à peu dann weiterentwickelt.
In den Tälern tiefen Leis, hoch auf Bergen großen Riss, jetzt und bis in Ewigkeit, wird dein Name unser Lied, bist uns treu für alle Zeit, liebst uns unerschütterlich, jetzt und bis in Ewigkeit, wird dein Name unser Lied. Wir singen, Jesus, 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 du bist das schönste Lied. Jesus, 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 unser Lob gilt dir.
Ich würde nochmal gern zu diesem positiven oder zumindest, sagen wir mal, zu dem ehrlichen Feedback zurückkommen, was dein Bruder damals schon geleistet hat und dich vielleicht bewahrt hat vor der einen oder anderen Sache, die dir heute ultra peinlich wäre, vielleicht, keine Ahnung. Aber das ist ja schon etwas, was ich mir vorstellen kann, was total wichtig ist, dass man sich wirklich offen die Meinung sagen kann, also jetzt natürlich in einem guten Ton und konstruktiv und so weiter, jetzt nicht verletzend und so, da verstehen wir uns schon richtig, aber so dieses Feedback, das ist nicht so gut, gerade das Negativfeedback, ne? Das finde ich, ist ja schon nicht so leicht. Und jetzt bist du ja jemand, du arbeitest ja auch viel mit anderen zusammen.
Ja.
Dein Album ist auch mit anderen zusammen entstanden. Chris Lass war da wichtig, unter anderem. Aber du hast ja im Laufe der Jahre mit vielen Leuten zusammengearbeitet. Hast du dir diese, ich nenne es mal Tugend, auch bewahrt, dass du ehrliches Feedback gibst, auch wenn Dinge halt aus deiner Sicht nicht so cool sind?
Ja, und da habe ich auch, oder ich hoffe, es ist so. Ich habe jetzt nicht die einzelnen Leute gefragt, ja, wie war das denn, als ich dir Feedback gegeben habe? Da hoffe ich, dass es okay war. Ja, ich habe ja auch für mich irgendwann erlebt, wie es ist, wenn du Feedback kriegst, das sehr vernichtend ist. Und da kann ich ein Beispiel geben. Ich habe einmal einen Song bei uns in der Gemeinde performt und das ist ein alter Choral gewesen, habe den so mit einem Chorus, einem neuen Chorus dann versetzt und habe dann da auch ein O-Teil und sowas drin gehabt. Und dann kam am Ende einer nach vorne, hat jetzt nicht mich persönlich dann angegriffen, aber sagte, ah, muss man denn dieses Gejaule immer dabei haben? Kann man nicht die Songs so lassen, wie sie sind? Und es ging dann sogar so weit, dass dann einer irgendwann sagte, ja, er glaubt ja sogar, dass viele, also jetzt nicht meine Meinung, sondern das ist jetzt ein Zitat, dass so viele neue Songs geschrieben werden, damit die Christenheit auseinandergeht, dass dann nicht mal ein gemeinsames Liedgut herrscht. Wo ich dann sagte, Moment, also okay, das ist ja also eine krasse Kritik jetzt hier an mir, wo ich auch sagte, wow, das tut weh. Wo ich halt sage, ich werde jetzt hier irgendwie in eine Ecke gestellt, die überhaupt nicht meinem Herzen entspricht. Und das sind so Momente, die sollte man nicht schaffen. Ja, also es geht darum, wirklich wohlwollend mit den Menschen umzugehen und sie nicht zu verletzen. Und das versuche ich deswegen auch immer. Ich habe von Willow Creek gelernt, also eine gute Sache, die Bill Hybels auch sagte, ist, dass man, wenn man Kritik übt, dann erstmal auch etwas Wohlwollendes, was Wertschätzendes findet. Und das versuche ich mir auch immer wieder auf die Fahne zu schreiben, hey, auch wenn ich vielleicht jetzt das nicht mein Style ist und mir vielleicht auch vieles nicht gefällt, versuch doch irgendwie irgendetwas zu finden, was man vielleicht doch was lobenswert ist. Allein schon die Tatsache, dass sich jemand hingesetzt hat und gesagt hat, hey, ich möchte jetzt was Kreatives schaffen und ich gebe mir die Blöße und zeige dir das, das ist ja schon ein immenser Schritt. Und allein schon diese Energie, darauf kann man ja zum Beispiel eingehen. So. Und wenn man dann ans Eingemachte geht, was gefällt mir persönlich nicht an dem Song, dann ist es jetzt am Ende des Tages auch immer eine Geschmackssache. Ne? Also was mir gefällt oder nicht gefällt, kann dem anderen dann gefallen oder nicht gefallen. Also da muss man sich auch immer ein bisschen relativieren in dem Ganzen. Deswegen sage ich auch immer, hey, das sind alles Vorschläge, so sehe ich das. Aber am Ende des Tages ist es dein Baby und du darfst entscheiden, was du damit machst.
Ja. Mal umgekehrt gefragt, hast du zu Hause oder auch in der Gemeinde, hast du Lob erfahren in dem, was du gemacht hast? Hat dich das ermutigt? Hat dich das angespornt? Gab es da so einen Moment, wo du gemerkt hast, Musik ist es und jemand hat mich auch da weiter ermutigt, da weiterzugehen?
Ja, Also ich habe, da kann ich auch explizit, also definitiv meine größten Fans waren immer meine Eltern, meine Mutter, die findet alles toll, was ich mache. Und die Leute braucht es halt auch, ne?
Ja.
Die sagen, hey, no matter what, das ist einfach cool, mach weiter, geh deinen Weg, so. Und ich hatte einen bei uns in der Gemeinde, der arbeitet auch bei SCM, den Martin Bayer. Und der hatte irgendwann einen Song von mir gehört, den ich in der Gemeinde auch gespielt hatte, zum Magnifikat, dem Lobgesang der Maria. Und der hat gesagt, weißt du was, schick den mal ein. Der könnte was sein. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das war für mich natürlich super toll, dass ich da so einen Förderer hatte, der sagt, hey, sowas könnte gebraucht werden, sowas ist gut, schick das ein. Und so ging es dann eigentlich los. Ich habe noch mal überlegt, wann war das denn, als dann Lieder veröffentlicht wurden wirklich von mir. Und ich glaube, das war mit einer der ersten, wenn mich nicht alles täuscht, durch, also Shoutout an Martin Bayer, vielen Dank für das Vertrauen. Aber es ist halt eine Entwicklung, weil ich habe 2006 war es, glaube ich, eine gesamte CD an den Hensler Verlag geschickt mit Songs von mir, die keiner hören möchte. Aber da dachte ich, wow, das sind die coolsten Songs. Und dann kam als Feedback zurück, hey, du bist noch nicht so weit und einfach noch quasi unterm Strich einfach noch ein bisschen weiterentwickeln.
Okay, also auch ein Feedback, was du eigentlich nicht so gern gehört hast, aber du konntest das annehmen.
Was ihn aber auch oder? Nicht aufgehalten hat.
Also zu ihr genau, aufgehalten hat es dich nicht.
Aufgehalten hat es mich nicht. Ich war damals enttäuscht, muss man einfach sagen. Ich war schwer enttäuscht, weil das Feedback ja auch in meiner Bubble so ein bisschen war, yo, gute Songs und so. Und ja, da muss man manchmal ein bisschen versuchen zu trennen. Okay, was ist jetzt wirklich nur dieses Upcheeren, mach. Und wo ist wirklich die Kritik, die du brauchst? Ne?
Ja, ja. Also, aber das würde mich nochmal interessieren, so dieses Feedback. Du bist noch nicht so weit, du musst dich noch entwickeln. Kannst du festmachen, was genau, also wo genau du dich noch entwickeln musstest damals?
Vielleicht ein bisschen in Demut. Und zwar war das ja auch so, als ich dann in die Gemeinde in der in Tübingen kam, habe ich dann auch direkt hier die CD dem Musikverantwortlichen, hier komm, sucht euch mal ein Lied aus, was ihr spielen wollt aus der CD. Und ich weiß das schon gar nicht mehr, der hat mir das vor ein paar Jahren erzählt und ich habe mir dann nur einen Kopf gefasst. Was, das habe ich gemacht? Echt? Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Aber man lernt ja dazu. Und ich glaube, ich glaube, wo ich mich am meisten entwickeln musste, ist ein bisschen zu verstehen, was ist denn ein gemeindetauglicher Song? Meine Songs waren meistens viel zu überfrachtet, also viele gute musikalische Ideen, aber einfach viel zu viele davon. Bis ich mal verstanden habe, hey, es wiederholt sich einfach viel mehr, als man denkt. Und das nicht nur, das ist ja oft eine Kritik an Worship, aber wenn man sich auch mal klassische Musik oder so anschaut, also meine Frau spielt Geige und spielt im Orchester, da ist mehr Wiederholung drin, als man denkt. Also auch die großen Meister, die großen Stücke leben auch von der Wiederholung. Ja? Also deswegen, das habe ich lernen müssen, vor allem so diese paar handwerkliche Sachen, bis ich dann verstanden habe, okay, dann wiederholen wir das Ganze einfach mal ein bisschen und nicht noch eine neue Idee und noch eine neue Idee.
Das heißt, dieser Vorwurf, den man ja so manchmal hört, wenn es um das, sagen wir mal, zeitgemäß oder moderne Gemeindeliedgut geht, oh, das ist so stumpf, das sind immer die gleichen Phrasen, das sind so Kinderlieder für Erwachsene und so. Also verstehst du diese Art von Kritik?
Absolut, ja. Das kann ich gut verstehen. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein, weil ich glaube, wenn wir uns das Radio heute mal anhören, da ist ja auch extrem viel repetitiv. Und da kann man natürlich berechtigterweise auch sagen, hey, lass mal einfach ein bisschen wieder kreativer werden, ne? Auch im säkularen Bereich. Das betrifft ja nicht nur den christlichen Bereich, sondern Musik an sich. Und ich glaube, und das kann ich auch gut verstehen, wenn man dann zum 50. Mal den gleichen Chorus und die gleiche Bridge singt, das ist ja auch, finde ich, auch ein bisschen eine Frage der vielleicht Lobpreiskultur ein Stück weit, weil viele stören sich ja auch nicht daran, dass dann vielleicht etwas wieder und wieder gesungen wird. Und das gibt es ja auch in anderen Sparten. Gucken wir uns Tese mal an. Da wird ja auch, ohne das despektierlich zu sagen, ich wollte sagen, stundenlang dann eine Sache gesungen. Und das führt ja auch in so einen Zustand, ich möchte nicht Trance sagen, aber das führt ja auch in so einem Zustand, wo man einfach loslassen kann und da sich auch nochmal neu öffnen kann, dann vielleicht dann für neue Dinge, die dann kommen. Ne? Wenn man einfach nicht zu viele neue Eindrücke dann kriegt. Wenn ein Song aus 7 Teilen besteht, dann werden alle schreien, oh, alles viel zu kompliziert und so. Deswegen ist es immer schwierig, da so diese gesunde Mitte zu finden.
Gott der ganzen Schöpfung und Entwerfer des Alls, Täler, Felder, Berge, preisen dich überall in ihr.
stimm ich von Herzen ein. Deine Kunst bleibt ewig unerreicht. Meine Seele lobe Gott und hör niemals damit auf. Er hat Großes getan, sing nicht sie mal ein Gebet. Der größten Wunder, es gibt nichts, was dir gleicht. Teile tiefer Meere, du befreist und du heilst, so wie gestern, heute immer noch. Deine Treue ist mehr wert als Gold. Meine Seele lobe Gott und hör nie
Ich würde noch mal gerne auf dein Herz abzielen, insofern, dass man ja auch immer das ausdrückt, was in einem so drin steckt. Das ist ja, der Mensch ist ja so drauf, ne? Du könntest ja jetzt mit deinen Begabungen und deinen Talenten auch über andere Themen was schreiben, ne? Aber wieso schreibst du so gerne Lieder über Gott oder an Gott oder für den Gottesdienst oder für das Lob Gottes?
Also für mich ist es, ich trenne das mittlerweile, das war früher anders, aber ich trenne das, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr so krass und so scharf. Es wird ja oft so aufgeteilt, so das ist jetzt Lobpreis oder Worship und das ist jetzt Singer-Songwriter, nur Vortragssong oder das ist jetzt etwas, was nichts mit Gott zu tun hat. Aber wenn Gott der Ursprung der Kreativität ist, dann glaube ich, dass das, und ich sage, ich bin ein Christ, dann wird auch das, was ich produziere, bestenfalls zur Ehre Gottes sein. Ja, also ich rede jetzt nicht davon, wenn ich jetzt irgendwelche, was weiß ich, jetzt frauenfeindliche Texte oder irgendwelche anderen Gruppen ausgrenzen schreiben würde, das wäre nochmal eine ganz andere Sache, ne? Da würde man sagen, ja Moment, das ist ja aber eine ganz andere Geschichte hier. Aber ich glaube, dass Gott auf verschiedenste Arten wirken kann und auch durch die Musik und auch in der Musik, die jetzt nicht im klassischen Lobpreis nur an ihn gerichtet ist. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel gerade heute einen Song performt, der heißt Schön, und da habe ich geschrieben für eine Freundin, die an Krebs erkrankt war und diesen Krebs überwunden hatte. Und da geht es darum, in dem Refrain heißt es, schön, dass du wieder das Leben feiern kannst. Schön, dass du nicht am Boden geblieben bist. Schön, dass du dir wieder ein Lachen in die Seele tanzt. Und was für ein bewundernswertes Wunder das ist, dass sie Hoffnungsfahnen im Chaos hisst. Und ich glaube, das kann dann jeder für sich interpretieren, aber dann, wenn jemand sagt, hey, ja, da hat Gott mir geholfen, das so wieder sehen zu können und diese Schritte wieder gehen zu können, dann ist es so. Und wenn das jemand nicht so sieht, dann ist es halt so. Aber das ist so ein bisschen, da ich sage, hey, warum versuchen wir das immer so zu trennen? Das eine ist Gott und das andere nicht. Gott kann alles benutzen, um Leute anzusprechen, um Herzen zu berühren. Auch das ist nicht plakativ, wo plakativ jetzt Gott in Neonlettern dann draufsteht. Also so sehe ich das mittlerweile.
Gibt es ein Lied, was dir einfällt, was das mit dir mal getan hat?
Wo ich da richtig berührt wurde?
Mhm.
Tatsächlich ist es ein typischer Worship-Song. Ich muss jetzt mal ein bisschen überlegen. Aber das habe ich auch vorhin erzählt, so ein bisschen 10.000 Gründe. Wobei 10.000 Gründe ist ja so ein Song, da sage ich immer, oh, den hätte ich gern geschrieben.
Kann
und zwar,
ich verstehen.
Ja, ja. Und zwar nicht nur, weil der so ein Schlager geworden ist, im Sinne von, dass alle den kennen und alle den singen. Wäre natürlich auch schön so, aber weil der mich einfach, auch wenn der so einfach ist, mit den Lyrics und von der Melodie einfach so tief erreicht und auch diesen Bogen spannt von Gott, der immer mit mir ist, das ist auch so ein Thema, was ich auch in meinen Songs immer wieder verarbeite, der Gott, der immer mit mir geht in den Höhen und den Tiefen und den ich dafür lobe. Und das Krasse an dem Song, dass ich das dann auch später noch tun werde, dass wieder diese Perspektive, es hört nicht auf, wenn man mal stirbt, sondern es geht dann weiter und man ist dann so hoffe ich zumindest in diesem Zustand, dass man erkennt, jawohl, das, so war das also und so ist also dieser Gott. Und umso mehr, let's go for it, lasst uns diesen Gott loben und danken dafür.
Du hast vorhin gesagt, du bist Christ und deswegen kommt auch alles, was du produzierst, quasi, wird das dann quasi christlich geprägt sein, richtig?
Genau. Ja, so meinte ich das, ja.
Gibt es was ganz Konkretes, was du, warum du heute dankbar oder glücklich bist, Christ zu sein? Was begeistert dich heute am 17. Juli an Jesus?
Mhm. Ja, kann ich sagen. Ich nur vielleicht, um da Missverständnissen auch vorzubeugen, also nicht alles, was ich jetzt produziere, ist deswegen, nur weil ich Christ bin, auf einmal jetzt perfekt oder so. Ne? Das sollte nicht damit gemeint sein. Aber dass zumindest die Färbung, diese christliche, die ich damit reinbringe, da vielleicht auch einen Impact haben kann. So meinte ich das eher. So, also ich bin nicht perfekt, übe mich also weiterhin in Demut.
Und, im Gegensatz zu 2006.
Genau, genau. Ja, also ja, also Jesus begeistert mich auf ganzer Linie. Also wenn ich so gucke, was dieser Gott, der Mensch wurde, alles getan hat, dann ist das alles nicht nur so Lippenbekenntnis, sondern der ist wirklich tatkräftig, der ist dran und hat Liebe gelebt. Und das ist das, was mich so beeindruckt, dass wir oft ja irgendwie, und ich auch, dann denke, ja, ich glaube ja und das reicht doch irgendwie und Gnade und so, aber eigentlich reicht das ja, oder was heißt reichen? Ja, natürlich, aber es sollte nicht dabei stehen, man sollte nicht da stehen bleiben. Und das habe ich auch so ein bisschen versucht, in dem Song Barmherziger auszudrücken, wo diese großen Taten besungen werden, die Heilung der Kranken, die Stärke der Schwachen. Das alles können wir ein Stück weit auch in unserem direkten Umfeld eigentlich auch leben. Also wir müssen gar nicht so die großen, extremen Weltveränderer sein, sondern da in unserem Mikrokosmos, wo wir leben, da zu handeln, ist das Wichtigste. Und wer gibt es als Beispiel vor? Jesus. Ich meine, Jesus hätte auch sagen können mit einem Schnips, ja okay, ich bin jetzt hier auf der Erde, jetzt sind erstmal, die ganze Welt ist jetzt geheilt, Punkt. Ja, hat er aber nicht gemacht, hätte er machen können, ne? Aber hat vorgelebt, dass es eigentlich wichtig ist, vor Ort, wo man ist, einen Unterschied zu machen. Und das ist das, was mich so beeindruckt an Jesus. Ja, auch heute 2023, wo ich sage, jo, lass uns das tun, lass uns das versuchen, so ein Stück weit, wie es auch in Barmherziger dann heißt, in dem Song in der Bridge, Jesus, hilf uns mit Liebe, die Erde zu fluten, so wie du es willst. Und ich glaube, wenn wir da, jeder da, ne, vor Ort für sich da was macht, ich glaube, da kann man was Großes draus werden.
Du bist doch der einzige Künstler, den ich so kenne, der Arzt ist und Musiker. Und da finde ich, passt jetzt diese Frage ganz gut dazu, was du jetzt uns gerade erzählt hast, ne? Dass das in seinem eigenen Mikrokosmos. Glaubst du, dass Musik heilsam ist? Glaubst du, dass du in deiner Funktion als Arzt da auch ein Stück weit Kollege Gottes bist? Weil er ist ja auch, ne, Jesus ist ja auch der Freund der Kinder und der Freund der Kranken.
Mhm. Ich glaube, da knüpfe ich nochmal an das, was ich vorhin sagte. Ich glaube, Gott kann alles zum Guten verwenden. Er kann alles und jeden in Situationen bringen, wo man andere zum Beispiel helfen kann. Und gut, ich meine, es ist jetzt mein Beruf, Menschen zu helfen als Arzt, insbesondere Kinder, weil ich Kinderarzt bin. Und das finde ich eigentlich ein schönes Bild, ne, Kollege Gottes. Wobei ich kann ja nur, sagen wir mal, vielleicht die Grundlage dafür schaffen, zu sagen, hey, aus der Erfahrung heraus, das kann dir helfen. Aber das Heilwerden, das kann ich ja nicht machen. Ne? Ich kann also nur, wie ich auch immer sage zu meinen Songs, ich kann das Parkett bieten, die Leute müssen halt selber tanzen. Das heißt, da fehlt immer noch irgendwie ein Link zu dem, dass wirklich etwas umgesetzt wird. Also ich gebe etwas vor und die Leute in dem Fall können was machen. Oder wenn es um Heilung geht, sind wir darauf angewiesen, ja okay Gott, kannst du da noch was tun? Und ich möchte das jetzt auch gar nicht zu mechanistisch immer sehen, hey, du machst das und dann wirst du auf jeden Fall immer gesund werden. Ich kenne da ja genug Fälle, wo das nicht der Fall ist. Ne? So darf man das jetzt nicht verkürzt sehen. Aber es gibt ja eben auch, das Leben ist so, wie es ist. Es gibt die Medizin und da kann ich, denke ich, auch ein Stück weit kann man da heilen. Man hat ja auch Studien etc., die man zu bestimmten Krankheiten oder Medikamente oder sowas hat und wo man weiß, okay, wenn Person XY folgendes Problem hat und sie nimmt dieses Medikament, dann wird sie in der Regel gesund. So, die Fälle gibt es ja auch. Mhm. Und deswegen, das finde ich schön, dass man da immer weiterkommt in der Medizin. Und deswegen würde ich sagen, da bin ich gar nicht so weit weg, auch mit der Musik. Also das ist, wie du sagtest gerade, ne, dass sie heilsam sein kann. Ich meine, sieht man ja auch in der Bibel, ne? Mit den Klängen Davids, wie Saul dann auch zur Ruhe kommt. Schlaflieder, wenn man Kindern vorsingt, dass sie zur Ruhe kommen. Also Musik kann durchaus sehr heilsam sein. Oder wenn man da an Patienten denkt, die zum Beispiel dement sind oder so und hören dann ihre, also alte Songs, die ihnen wirklich zu Herzen gingen, und plötzlich tut es was mit ihnen und sie sind plötzlich wacher da. Also die Musik hat auf jeden Fall eine heilsame Komponente, definitiv.
Was mich da an der Stelle noch interessieren würde, du hast vorhin gesagt, als Jesus auf der Erde war, hätte er ja auch auf Knopfdruck sagen können, so, die ganze Welt ist geheilt, hat er aber nicht, ja, das hat er nicht. Jetzt bist du als Mediziner ja Tag ein, Tag aus mit Krankheiten konfrontiert, mal leichtere, mal schlimmere, schwerere, mal erlebst du eine Genesung, mal nicht, mal greifst du vielleicht auch zum Gebet als Medizin für jemanden, der krank ist aus deinem Umfeld, was auch immer, deine Freundin hast du vorhin erwähnt, die mit Krebs zu tun hatte und glücklicherweise den überwunden hat. Wie gehst du damit um, dass manchmal keine Heilung eintritt, gerade auch aus christlicher Perspektive, vielleicht auch bei den Fällen, wo du auch das Gebet verwendest und bittest, aber irgendwie nichts geschieht und Menschen sogar, in dem Fall auch Kinder, weil vor allem Kinder ist ja dein Patientenkreis mit Kindern, es dann echt bergab geht, bis hin vielleicht wirklich bis zum Tod. Wie gehst du damit um, dass Gott dann scheinbar nicht eingreift?
Ich habe ganz am Anfang oder mittendrin, als ich angefangen habe in Tübingen, auch irgendwann mitbekommen, so eine kleine Patientin auf der Kinderkrebsstation, die ich echt sehr ins Herz geschlossen hatte, eigentlich alle auf der Station, und es hieß erstmal, ja, sie ist gesund, und dann kam es aber dann doch so, dass sie nicht gesund war und dann ist sie auch daran verstorben. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich so dafür gebetet habe und gesagt habe, hey Gott, tu bitte ein Wunder, und das Wunder kam nicht. Da habe ich keine Antwort drauf. Da klage ich immer noch und sage, hey, warum muss das so sein? Warum kann es nicht anders sein? Warum passiert hier nicht, Gott, warum redest du nicht? Wo bist du? Und das sind so Momente, wo man vielleicht im Nachhinein dann in die eine Richtung gehen kann, dass man sagt, okay, ich distanziere mich vielleicht vom Glauben, oder dass man sowas dann bei mir dann verstanden hat, irgendwann, naja, okay, ich glaube, Gott ist doch nicht so ein Kaugummiautomat, ne? Wo man irgendwas reinwirft und dann kommt genau das raus, was man sich wünscht. Und das ist eine Spannung, in der ich auch heute noch lebe, in der ich glaube, alle Menschen leben. Es ist ganz gefährlich, dann in die Richtung zu gehen, ja, dann war das wohl zu wenig an Einsatz, was ich da gebracht habe, sei es Gebet oder was auch immer. Das halte ich für falsch. Ich glaube, bis ins Letzte werden wir es nie verstehen. Also ich zumindest glaube, dass ich das bis wahrscheinlich nicht verstehen werde, warum Gott so handelt, wie er handelt, oder manchmal vielleicht nicht handelt. Und mir ist aber wichtig geworden dabei in dem Ganzen, dass ich verstehe, dass dieser Gott sich in dem Schmerz, den wir vielleicht erleben können auf dieser Welt, dass er da mitgeht und dass er, das habe ich auch so ein bisschen versucht in dem Song, hab keine Angst auszudrücken, wo es darum geht, dass ich sage, hey, fürchte dich nicht, du gehst zwar vielleicht jetzt hier durch ein dunkles Tal, aber dieser Gott, der kennt diese Situation, der ist genauso auch da durchgegangen und sogar bis in den Tod hinein mit der Perspektive dann der Auferstehung, aber es gibt halt auch mal die Momente, ich meine, ich habe bisher noch keinen gesehen, der aktuell dann auferstanden wäre, aber es gibt mir dennoch irgendwie eine gewisse Kraft zu wissen, okay, dieser Gott ist mit mir, ich verstehe es zwar nicht, aber ich darf mich ihm anvertrauen und sagen, hey, ich habe keine Ahnung, ich blick's nicht, aber ich will trotzdem darauf vertrauen, dass du dabei bist und weißt, wie es mir geht und mir für die nächsten Schritte genug Kraft gibst.
Hab keine Angst, dein Gott ist mit dir und er hat dein Leben im Blick und er sagt, sein Herz schlägt für dich, plant Gutes für dich. Keine Angst, denn er kennt die dunkelste Nacht. Sie führte ans Kreuz und ins Grab. Dein Gott fühlt mit dir, ja, er geht mit dir. Er hält zu uns von Anfang an. Er kämpft für uns, ist unsere Kraft. Kein Berg, kein Tal, kein Ozean trennt uns von ihm. Wir gehören zu ihm.
heißt Bergeversetzer. Ein Song auf dem Album heißt Bergeversetzer. Und da spielst du wahrscheinlich an auf diese Stelle, wenn man nur einen Glauben hätte, der groß genug wäre wie ein Senfkorn, dann könnte man Berge versetzen. Das ist ja auch so ein scheinbarer Widerspruch. Ne? Jetzt haben wir gerade drüber gesprochen, was Gott tut und was er mal nicht tut. Gleichzeitig solche Aussagen von Jesus in dem Fall, was man mit Bergen tun kann, was er mit Bergen tun könnte. Mhm. Wie kommt es, dass du diesen Bergeversetzer-Begriff als Motto-Song für dein Solo-Album nimmst?
Und das ist auch aus dem Leben, mitten aus dem Leben gegriffen. Da muss ich, glaube ich, bei mir selber ausholen. Ich meine, ich habe auch eine Erkrankung an den Beinen, so eine Lymphödeme, das ist halt chronisch und habe da auch mehrfach so Entzündungen gehabt und bin auch in der Situation, wo ich sage, okay, Gott, kannst du mich heilen? Bitte heil mich mal, jetzt mach mal bitte. Und es passiert nicht. Und was machst du dann damit? Und die Ermutigung ist für mich dann zu sagen, okay, jetzt musst du wohl damit leben, Zeit deines Lebens. Und soll ich jetzt daran irgendwie bitter werden oder was mache ich? Und dann sage ich, nee, okay, das ist irgendwie ein Teil jetzt von diesem Leben. Und ich sage mir, okay, bleib dran. Deswegen sage ich, kommt, bleib dran und glaubt, unser Gott ist groß. Und nur, weil ich jetzt vielleicht, das ist ja alles eine menschliche Perspektive. Oh Gott, warum hast du jetzt nicht? Und ich habe doch gebetet, warum hast du jetzt nicht XY getan? Ne? Mich gerettet, mich geheilt etc. Und ich finde, dieses Bergeversetzen, ich habe damals als Kind immer mir vorgestellt, richtig bildhaft, dass wenn man von diesem Bild redet, so einfach Senfkorn glauben und dann kannst du Berge versetzen, dass da jemand wirklich den Mount Everest nimmt und dann von links nach rechts, komplett sinnlos. Warum sollte das jemand tun? Warum sollte jemand den Mount Everest versetzen? Aber was ich mittlerweile verstanden habe, für mich persönlich, ist, dass eigentlich das größere Wunder ist, wenn du dranbleibst, dass du trotz allem, dem ganzen Dreck, der um dich herum ist und vielleicht in einem selbst manchmal, was dich irgendwie runterzieht, du dennoch irgendwie sagst, okay, ich will dennoch dranbleiben und mache den kleinen Schritt. Das ist für mich dieses Senfkorn, dieser kleine Schritt, den du tust und sagst, okay Gott, ich möchte dir dennoch vertrauen. Und das ist der Beginn dafür, dass du vielleicht den Berg versetzt, nämlich Stück für Stück abträgst. Wer sagt denn, dass er direkt von jetzt auf gleich verschwinden muss? Nein, du bleibst dran und nimmst Stein für Stein, bis du auf einmal wieder die Sicht auf ein größeres Ganzes vielleicht hast und wieder eine Perspektive siehst. Das ist für mich eigentlich dieses Bergeversetzen. Und das natürlich mit der Rückendeckung von dem Gott, der wirklich Berge versetzen kann und alles kann, der sagt, hey, ich stehe hinter dir, ich gehe dir voraus, komm, mach weiter, bleib dran.
Du hast da mal so einen Satz dazu gesagt, nämlich, dass es sein kann, dass manches Bergeversetzen eben auch Zeit braucht. Und das hat mir sehr gefallen in dem Zusammenhang. Hat mir sehr persönlich sehr gefallen, weil manchmal denkt man, oh, wenn das eine Gebet jetzt nicht erhört wird, sofort, aber vielleicht in 3 Wochen. Ne? Mhm. Deswegen mag ich auch den Song sehr gerne, weil es eben auch nochmal so motiviert, wirklich dran zu bleiben. Ja.
Ja. Und ich meine, es gibt ja auch da dürfen wir uns auch nichts vormachen. Das fahre ich ja am eigenen Leib. Ne? Ich kann zwar immer noch beten und die Hoffnung haben, hey Gott, heil mich irgendwann mal bitte. Am besten jetzt, am besten sofort. Aber ich kann auch die Perspektive ändern und sagen, okay, ich möchte mich jetzt nicht nur auf die Defizite konzentrieren, sondern den Blick auch mal weg und auf das lenken, was vielleicht schön ist, was gut ist. Die schönen Seiten auch mal besingen und nicht nur bei dem Negativen und Schlechten bleiben, ne? Wo ich vielleicht merke, oh, da Unzulänglichkeiten hier und da. Nee, da muss man nicht stehen bleiben. Hat seine Berechtigung, finde ich, aber es ist, glaube ich, auch wichtig, für mich persönlich, vielleicht für manche anderen auch, dann nicht im Selbstmitleid stecken zu bleiben, sondern sich dann neue Freude vielleicht auch schenken zu lassen von Gott.
Ich kann mir vorstellen, dass das auch einer der Gründe ist, warum du A, das Album so genannt hast und B, das Album überhaupt gemacht hast. So als roter Faden, sehe ich das richtig? Oder was war so dein Antrieb für das Bergeversetzer-Album, was dich da so nach vorne gebracht hat, warum du das gemacht hast?
Das ist ganz interessant, weil ich schreibe ja sehr viele Songs. Also wirklich, sobald ich die Chance habe, deinen Song zu schreiben, schreibe ich einen Song. Und ich hatte in der Vorauswahl für das Album, also ich habe einfach mal geguckt, ey, was habe ich denn überhaupt jetzt für Songs geschrieben? Da war das noch überhaupt gar nicht so zielgerichtet, sondern habe gesagt, komm, was habe ich denn jetzt überhaupt alles für Songs? Quasi eigentlich ein Best-of-Album meiner Vision. Okay, Demut.
2023.
Ja, genau. Nee, genau. Und dann habe ich erstmal tatsächlich aus 40 oder 50 Songs ausgesiebt und geguckt, okay, was ist wirklich gut und was ist nicht so gut. Und habe da auch wirklich Leute dazu befragt. Ne? Also so einen Ordner gemacht und dann die Leute eingeladen zu einem Ordner auf Dropbox und gesagt, so, jetzt macht mal hier eine Bewertung bitte. Was findet ihr gut und was nicht? Und dann hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass eigentlich die Songs am stärksten waren, wo das ausgedrückt wird, was wir jetzt gerade besprochen haben. Dieses, hey, dranbleiben. Ich meine, das hat vielleicht auch ein Stück weit damit zu tun, dass es vielleicht die Corona-Zeit war, ja, wo ich dann mein zweites Album geplant habe. Und so hat sich das dann mehr und mehr herauskristallisiert. Und das Album hätte eigentlich ganz anders heißen sollen, also den Titel eines anderen Songs, der auch auf dem Album ist, tragen sollen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, also irgendwie dieses Bergeversetzer, das ist das, was mir so aus der Seele spricht. Und dann habe ich natürlich auch vielleicht den einen oder anderen Song, ich kann mich erinnern, das ist auch immer wieder interessant, wie so Songs so entstehen, gell? Heil mein Herz zum Beispiel ist ein Song, den hat Lara Neumann, also sie hat eine englische Version gehabt zu diesen Anfangszeilen und hat dann mir, und dann ging es anders weiter und dann habe ich nur diese Melodie gehört. Und dann dachte ich nur, wow, also allein schon diese Atmosphäre, da müssen wir was draus machen. Lass uns den bitte, aber bitte, bitte, bitte auf Deutsch schreiben. Dann kann ich ihn auch auf mein Album packen. Und dann in kürzester Zeit war der dann fertig. Und da geht es auch darum, ja, dass mein Gott darum bittet, hey, heil mein Herz. Ich stehe wieder hier und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und manchmal gibt es da vielleicht Wunden, die einfach noch Heilung brauchen. Ne? Da sind wir wieder bei Heilung.
Ja, gibt es dazu eine persönliche Samsamba-Geschichte oder magst du die erzählen?
Also da gibt's mehrere Geschichten, die mir so im Sinn waren, wo eine kann ich aufgreifen, da hatte ich aber tatsächlich noch einen zweiten Song dazu dann auf dem Album, wo das auch noch eine Rolle gespielt hatte. Und zwar habe ich so manchmal immer noch so ein bisschen eine kleine Wunde darüber, dass wir haben ein Kind, 8, also relativ früh, als es noch ungeboren war, verloren. Also auch eine Sache, über die kaum geredet wird in der Gesellschaft. Und das hat mir, also am Anfang eher meiner Frau sehr zu schaffen gemacht und ich war da eher, weil klar, die Frau merkt erst die ganzen Veränderungen und sowas, ne, das Ungeborene, das ist näher dran einfach. Und für mich war das eher so im Kopf so, ja, okay, krass, da ist jetzt gerade was passiert und habe das irgendwie nicht so richtig verstanden, was da wirklich passiert war, sondern medizinisch klar und so. Und erst später habe ich irgendwie immer wieder gemerkt, ah ja, irgendwie, da fehlt irgendwas, dass da das Gefühl, da hätte was sein können, an dem man jetzt aber nicht teilhaben kann, weil es nicht da ist, dieses Kind. Und auch wenn das zwar ein frühes Stadium war, habe ich da immer wieder trotzdem drüber nachgedacht. Ne? Was wäre jetzt gewesen, wenn es anders gelaufen wäre? Und das hat mich manchmal echt sehr traurig gestimmt, wo ich dann sagte, ah, warum musste das jetzt so laufen? Und das war so eine dieser Situationen, die ich da auch auf dem Herzen trug, als ich auch diesen Song da geschrieben habe mit der Lara zusammen. Interessanterweise habe ich jetzt mit ihr, auch als ich den Song geschrieben habe, ich glaube nicht, dass wir da auch in aller Ausführlichkeit dann darüber geschrieben haben, geredet haben, was sind jetzt die Beweggründe dafür, dass wir dieses Lied jetzt schreiben. Ja, aber es gibt ja auch diese eine Stelle, wo Jesus im Garten Gethsemane ist und dann betet und dann sagt, hey, seid mit mir wach, bringt mich, also ne, so ein bisschen nach dem Motto, bringt mich jetzt hier durch die Nacht, ich brauche eure Hilfe. Und das war auch so ein bisschen dieses Gefühl, dass ich dann manchmal hatte, hey Gott, okay, bitte hilf mir, da jetzt irgendwie durchzukommen und schenk dir einfach ein Stück auch Heilung da an dieser Stelle. Ja, das wünsche ich mir immer wieder für unterschiedlichste Dinge.
Wieder stehe ich hier, sehne mich nach dir. Sieh mein Innerstes, ich brauch dich. So gedankenschwer und zugleich so leer. Sieh mein Innerstes, ich brauch dich. Das Verborgene, das Verwundete. Sieh mein Innerstes, ich brauch dich. Teilst du meine Last, ich zerbreche fast. Sieh mein Innerstes, ich brauch dich.
anderer kann. Oh, hilf mir, heil mein Herz, heil mein Herz, heil mein Herz, heil mein Herz, heil mein Herz.
Ich denke auch ein großartiges Lied für andere, weil dadurch, dass es ja eine universale Thematik ist. Ne? Mhm. Es geht ja keiner über den Erdball, der nicht mal irgendwann verletzt wurde.
Richtig. So,
ne? Ja, schöner Song, toll. Und einmal singst du auch von Glaubensnot und vermisstem Trost. Das behalt mich fest, meine ich. Ne?
Mhm.
Wie genau ist das zu verstehen? Also gibt es diese Momente in deinem Leben, wo du, wir erleben dich jetzt hier mehr als fröhlichen und ausgelassenen Typen, aber gibt es eben auch diese, ja, diese Momente offensichtlich, sonst würdest du es ja nicht in Worte fassen.
Ja.
Gibt es da ein Beispiel auch?
Ja, ja. Also das, das ist auch ganz klar tatsächlich mit meiner persönlichen Erkrankung einfach assoziiert. Als ich dann, ich kann mich noch erinnern, als ich mit dem Martin Buchholz unterwegs war, mit dem Programm Deine Passion. Also wir haben so ein Passionsprogramm einfach, dass wir in der Passionszeit spielen. Und ich kann mich noch erinnern, kurz bevor wir die, das waren glaube ich noch 3 Konzerte zu spielen, da kriegte ich auf einmal irgendwie so Fieber. So. Und ich dachte, oh nein, jetzt werde ich krank. Und ich wusste gar nicht, woher. Ich dachte, es wäre irgendwie ein Infekt, Husten, Schnupfen und sowas. Und dann merkte ich, oh nein, es ist tatsächlich schon wieder das Bein. Das war wieder so ein Moment für mich, wo ich sagte, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass jetzt, wo ne, wir fast am Ende der Tour sind und jetzt passiert sowas. Was soll das denn? Warum jetzt? Ne? Ich glaube, jeder hat sich mal so Warum-Fragen gestellt. Und da gibt es natürlich keine Antwort. Also was ist natürlich, aber ich hatte in dem Moment dann keine Antwort darauf. Und das sind dann manchmal so Momente, als ich auch, da liegst du ja dann im Krankenhaus, und das muss man sich jetzt dann mal vorstellen, du kommst dann ins Krankenhaus und liegst dann 14 Tage da und kriegst dann Antibiotika über die Vene, also ich in dem Fall. Oh, und dann denke ich mir, meine Güte, jetzt hier, und dann war ich auch noch in einem Zimmer mit einem Menschen, dem es richtig, richtig schlecht ging. Der war tatsächlich gerade dabei zu sterben und ist auch ein paar Tage später dann verstorben. Und das waren Nächte, oh, die waren grauenvoll, wirklich. Also ich dachte mir, ich habe dann auch dann irgendwann auch die Krankenschwestern geholt und gesagt, hey, ihr müsst ihm irgendwie helfen. Oh, wo ich halt dachte, ey, ist das jetzt wirklich das, wie es jetzt weitergehen wird? Immer wieder hier im Krankenhaus liegen. Am Anfang lag ich sogar im Vierbettzimmer. So mit 3 Männern, sage ich euch, das ist ein Puma-Käfig dann da. Da hat keiner Bock drauf. Das ist nicht schön. Und dann auch noch so Gemeinschaftsduschen und sowas. Und dann, oh nee, Leute, das ist nicht cool. Und dann kommt noch dazu, dass ich jetzt beim letzten Mal, das dann so war, ich habe dann die Konzerte trotzdem gespielt. Also ich bin zum Arzt und dann hieß es, ja, das ist das Bein. Die haben auch Blut abgenommen und so. Und dann habe ich nicht gesagt, okay, ich gehe sofort ins Krankenhaus, sondern ich dachte mir, ich versuche das jetzt noch irgendwie doch zu schaffen, durchzuziehen. Und als ich dann ein paar Tage später dann doch ins Krankenhaus, oder nee, es war ein paar Wochen später ins Krankenhaus bin, weil ich dann Antibiotika so genommen hatte, aber dann kam es wieder, das Fieber. Und dann habe ich die Entzündungswerte erfahren. Und dann meinte einer der Ärzte, naja, es hätte auch schief gehen können, ne? Hätten auch sterben können. Wo ich halt dachte, und dann lief es mir echt eiskalt den Rücken runter, wo ich sagte, okay, ja krass, war nicht so schlau, ne? Hätte ich vielleicht doch anders machen sollen und da vielleicht auch auf meine Frau hören, die dann sagt, hey, geh doch ins Krankenhaus und so. Und auch der Martin war so, hey, geh doch lieber ins Krankenhaus. Aber irgendwie hat man da dann doch irgendwie, ich weiß nicht, was das ist, diesen Stolz irgendwie, ja, jetzt habe ich was angefangen, soll das dann auch und will das zu Ende bringen. Ist nicht immer das Gesündeste. Kann man auch anders machen, sollte man auch anders machen. Und aber um da nochmal den Bogen dann zu schlagen, als ich dann hörte, hey, hätte auch schief gehen können, dann dachte ich mir, wow, okay, das Leben ist doch irgendwann endlich und warum muss es denn immer wieder so weit kommen, ne? Dass es diese Momente gibt, wo man sagt, okay, noch einen Schritt weiter und das war's. Oder ganz unverhofft, das war's. Habe ich in der Klinik zuhauf gehabt, ne? mit Schicksalen. Das lässt einen manchmal doch sehr viele Fragezeichen in den Himmel schreien und rufen. Und das ist das auch mit dieser Glaubensnot, wo ich sage, hey, Mann, mach doch mal. Was soll denn das, Gott? So, ne?
Weißt du, was ich interessant finde? Mhm. Also es ist total schön, dass du so offen und tief erzählst, auch aus deinem Privatleben, auch mit dem Verlust eures ungeborenen Kindes und so. Diese Todeserfahrung, die du im privaten wie auch im beruflichen Kontext erfahren hast und auch noch erfahren wirst weiterhin, weil du nun mal Mediziner bist, das macht ja was mit einem. Und gleichzeitig bist du ein Mensch, wenn man sich jetzt deine Webseite anschaut, an wie viele Songs du schon beteiligt warst. Also das ist ja ein Katalog und das ist eine Quelle, eine schier unerschöpfliche Quelle an Kreativität, an Songs, die aus deiner Feder kommen, an Lob für Gott, an Ermutigung. Wie erklärst du dir das? Wie bringst du das überein? Einerseits diese harte Konfrontation immer wieder mit der dunklen Seite des Lebens und gleichzeitig diese Quelle, die nicht versiegt, scheinbar doch auf Gott zu gucken und an ihm festzuhalten und andere zu ermutigen, nimm Gott in den Blick. Wie beurteilst du, wie schätzt du das für dich persönlich ein? Wie klappt das mit dieser Quelle?
Ja, gute Frage, aber ich glaube, das ist einfach für mich so ein Ventil, ne, geworden, dieses Songwriting, einfach das, was mich gerade so beschäftigt, zu Papier zu bringen, in ein Lied zu fassen. Und ich glaube, das Leben ist irgendwie viel zu kurz, um sich dann nur auf der dunklen Seite zu befinden. Also so gehe ich persönlich irgendwie dran, da ich denke, ja, okay, ich kann dann zwar, und das ist nicht immer einfach, so eine Entscheidung zu treffen. Ich meine, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Depression hat oder sowas, dann kann man dem nicht einfach sagen, jetzt freu dich doch mal, jetzt mach doch mal, komm, ist doch nicht so schlimm. Nee, so ist das jetzt nicht zu verstehen. Aber ich meine eher dieses Gefühl so, es ist alles so schwer und alles so, ne, dieses, ohne dass jetzt was Krankhaftes dahinter steckt oder eine Krankheit, eine Erkrankung wirklich. Da kann man sich tatsächlich dafür entscheiden und sagen, okay, das war jetzt, es ist viel nicht gut, aber es gibt auch viele schöne Seiten. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen, was wir insgesamt auch noch so lernen können. Es gibt ja auch in den Nachrichten, was sind denn die Headlines, wo man am meisten dann hinhorcht? Na, natürlich die Negativschlagzeilen. Aber wie oft wird dann berichtet, denn wenn etwas gut läuft? Ja, das kriegt man natürlich nicht mit. Und die Sachen passieren aber. Und deswegen würde ich eher dafür plädieren, dass man auch Raum haben sollte für die dunklen Seiten, aber auch Wege aufzuzeigen und sagen, hey, wir können jetzt auch die ganze Zeit weiterhin dann nur deprimiert sein und alles schlecht finden, aber dafür ist die Zeit zu schade. Es ist doch viel schöner, dann sich mit schönen Sachen zu befassen und dann auch wieder Freude zu haben. Und das ist klar, es geht nicht immer und es gibt einfach auch die Momente, wo man vielleicht etwas doch länger auf dieser dunklen Seite in Anführungsstrichen ist und es hat auch seine Berechtigung, aber so gehe ich persönlich daran und sage, hey, lasst uns das abhaken und versuchen nach vorne zu gucken.
Und da liebe ich auch deine Handlungsanweisung in dem Lied Halt mich fest. Da sagst du oder da singst du, ich lasse los, was mich runterzieht und nimm die Hand, die mir Hoffnung gibt, die mir Frieden gibt.
Ja.
Hast du das in dem Krankenhaus da erlebt, in dieser Situation, wo alles irgendwie ziemlich düster war? Hast du das erlebt, dass die Hand dir da entgegengereicht kam? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Das ist ja auch eine Entscheidung, die man treffen kann. Also man kann ja auch, und damit tatsächlich ist das eigentlich auf Gott bezogen,
ja.
Aber das kann ja auch auf Menschen bezogen sein. Also es gibt ja auch Menschen, die dich auf die eine oder andere Weise beeinflussen können. Du kannst die Hand nehmen, die dich so fest drückt, dass es dir wieder wehtut, dass du denkst, oh, eigentlich brauche ich jetzt was anderes. Also die dann auch nur lamentieren und alles, es ist ja alles so schwer und so. Mhm. Oder es kann die Hand sein, die einer Person, ein guter Freund, der mich dann besuchen kommt und mir Zeitschriften mitbringt und sagt, das kriegen wir hin, wenn du irgendwas brauchst, ich helfe dir und ruf mich einfach an. So, ne? Da kann man sich für entscheiden und sagen, hey, das brauche ich gerade nicht. Und wenn es jetzt zu viel Lamentation ist oder ich brauche es doch gerade, hey, jetzt einfach mal nicht so happy-clappy. Ich glaube, da kann man sich dafür entscheiden. Oder man kann lernen zumindest in manchen Situationen, sich dafür zu entscheiden. Das geht ja nicht immer. Ne? Ich sehe selten etwas absolut. Es ist vieles relativ. Ja, deswegen, es gibt selten den einen Weg für alle. Den gibt es eigentlich gar nicht. Wobei, Jesus, ne? Wie ist das immer? Wie war das immer? Jesus ist die Antwort auf alles oder wie? Was ist rot und hat einen buschigen Schwanz? Ne? Es ist immer, also wenn man das im Kindergarten oder im Kindergottesdienst fragt, dann wird die Antwort wahrscheinlich Jesus sein. Na, nicht Eichhörnchen, sondern Jesus.
Ja, ja, dann sagt das Kind normalerweise Eichhörnchen, aber hier bestimmt Jesus.
Genau. Ja.
das Meer geteilt hat. Der Gott, der alles kann, hält uns in seiner Hand. Fast Mut, denn der Bergeversetzer ist hier. Er spricht, hab keine Angst, durchbricht die Zweifelwand. Fast Mut, denn der Bergeversetzer ist hier. Doch düster aus, er wird nicht verlieren. Kein Sturm, kein noch so wildes Wüten kann unser Fundament verwüsten.
Es ist tatsächlich zeitlich gesehen, wir haben die Stunde
cool
gut gefüllt, sehr intensiv gefüllt. Es sei denn, Renke, du willst noch unbedingt eine Frage loswerden, die gestellt werden muss.
Ja, die muss nicht gestellt werden, aber ich wollte immer mal wissen, wen du bewunderst, ob es einen persönlichen Helden gibt bei Samsamba.
Mhm. Oh, da gibt es viele, aber ich glaube, ich würde... Nach reiflicher Überlegung, ich würde, glaube ich, wirklich meine Eltern nennen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Die sind für mich, es ist nicht alles perfekt. Und sie sind nicht perfekt, natürlich nicht. Und man hat vielleicht auch hier und da mal seine Differenzen. Aber was ich ihnen so unendlich hoch anrechne, ist, dass sie in ein fremdes Land gekommen sind damals, wurden angefeindet zum Teil, also rassistisch angefeindet, und haben sich dennoch, obwohl sie nach Hause zurück wollten in den Kongo, dazu entschlossen, hier zu bleiben zum Wohle der Kinder. Die hätten auch sagen können, nee, das kriegen wir da auch irgendwie hin, aber sie sagten, hey, Zukunftsperspektive ist hier deutlich besser. Und da gab es mehrere Situationen, wo sie echt sehr selbstlos rangegangen sind. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo eine geflüchtete Familie eingezogen ist, ist in dasselbe Haus, in einer Wohnung gewohnt und dann eine Wohnung drunter. Und die hatten nichts, die hatten gar nichts. Also auch ne, keinen Sessel, kein Sofa, wo sie drauf sitzen konnten. Und dann haben meine Eltern gesagt, okay, wisst ihr was, wir haben Küchen, Tisch und Stühle, ihr kriegt unsere Sofa-Garnitur, schenken wir euch, damit ihr wenigstens etwas zum Sitzen habt und nicht da auf dem Boden sitzen müsst. Und das Coole ist, dann hatten wir natürlich erstmal nichts, aber eine Woche später ungefähr fragte dann ein Arbeitskollege meinen Vater, hey, ich habe mir eine neue Sofa-Garnitur, ein neues Wohnzimmer gekauft, unser altes ist eigentlich nur ein Jahr alt, aber... Wisst ihr irgendjemand, der sowas braucht? Mein Vater, ja, wir. Und dann hatten die auf einmal eine super neue, coole Sofagarnitur, wo ich halt dachte, wow, ja, so kann das auch manchmal laufen. Und dann kamen übrigens dann die Nachbarn von unten hoch und meinten, ach so, ihr habt uns nur den letzten Dreck gegeben, eigentlich habt ihr hier sowas Cooles. Ja, also, aber das ist wirklich ein Beispiel für mich, dass man, ich glaube, wenn wir alle selbstloser oder das als hohes Gut erachten würden, dem anderen zu dienen und selbstlos zu sein, dann wäre die Welt ein ganz anderer Ort.
Dem ist nichts hinzuzufügen, würde ich sagen. Vielen Dank für diese Anekdote, die einem wirklich zu denken gibt und die einen ermutigen sollte, auch im Hier und Jetzt, das zu tun, was zu tun ist. Und da gibt es ja eine Menge, wenn man sich so umschaut. Vielen Dank, lieber Sam.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Wie immer geht auch ein Danke an dich raus, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, für dein Ohr, dass du uns eine Weile geliehen hast. Mehr über unseren heutigen Gast erfährst du im Internet unter samsamba.de. Übrigens, es ist kein Künstlername, ne?
Nein, es ist kein Künstlername.
Wie cool ist das?
Ja, ist richtig. Ich heiße tatsächlich so.
Also samsamba.de, da kannst du gucken, wenn du ein bisschen was über Sam noch erfahren willst. Und natürlich ist er auch in den sozialen Medien unterwegs. Sein aktuelles Album, Bergeversetzer, kannst du überall streamen, logisch, oder als CD bei deinem konfessionellen Buchhändler bekommen und natürlich auf gerd.de. Und zum Schluss geben wir dir noch ein Zitat von Samsamba aus einem seiner Songs mit auf den Weg. Der Gott, der alles kann, hält uns in seiner Hand. Fasse Mut, denn der Bergeversetzer ist hier.